Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Genau so ist es. Schönen guten Tag.
Herzlich willkommen zu 2 Stunden Sonntagsfahrer im Folgenden. Mit welchem Oldtimer, Andreas, würdest du gerne mal eine Stadtrundfahrt machen?
Es muss darf nicht so kompliziert sein. Leicht zu bedienen. Käfer perfekt. Ey. Luftgekühlter Heckmotor.
Was soll ich sagen? Die Idee hatte jemand und ist heute in der Sendung. Wen würdest du gerne mal als Mitfahrer haben bei den Sonntagsfahrern?
Da gibt's jetzt so ein Lied, was mir aufgefallen ist. Der Text ist so, wie es eigentlich sein muss, nicht? Gas geben, Arm aus dem Fenster. La Ing heißt die Band, glaube ich.
Ey, ist ja unglaublich. Genau, die Sängerin ist heute bei uns Mitfahrerin.
Was für ein Zufall.
Kommt es Ihnen gerade so vor, als ob wir ein kleines Hamstertheater vorführen? Und weil wir uns so gut verstehen, fahren wir dann sogar noch Tandem. Nee. Aber wir reden über eins, nämlich über das Schnellste der Welt. Heute alles in den Sonntagsfahrern. Und Sie können natürlich anrufen. 0331 70 99 111. Audienzen beim Autopapst. Da sind wir uns treu. Das machen wir gerne. Und er hilft sofort, wenn er kann. Audienzen 0331 70 99 111.
Audienz beim Autopapst.
Bist du bereit?
Allzeit.
Also es ist ja auch Frühling, sagen wir mal, ist ja das Paradies für den Autoschrauber, oder?
Ja, endlich
wieder.
Genau, frieren die Finger nicht mehr am Schraubenschlüssel fest.
Ja, und es gibt auch so viel zu tun nach so einem Winter.
Ja, leider, ja, das stimmt.
Ja, aber ich freue mich, dass du dennoch Zeit gefunden hast, hier diese 2 Stunden dir abbringen zu können, um jetzt zum Beispiel Thorsten zu helfen. Hallo?
Hallo.
Thorsten, was ist bei Ihrem Gefährt?
Ja, ein BMW i38. Und dieses Fahrzeug findet sein Radio nicht.
Meistens so vorne in der Mitte, oder?
Ja, hat 2 Knie. Nicht.
Naja, im Moment, er findet sein Radio nicht, heißt ja, die Elektronik findet es nicht, oder?
Richtig. Er hat ja den Monitor vorne und das Radio hinten im Kofferraum.
Ja.
Und jetzt habe ich erst gedacht, okay, das ist mir egal. Ich baue einfach ein neues Radio ein.
Mhm.
Aber das scheint auch ein Problem zu sein.
Naja, das kommuniziert dann natürlich mit dem mit der Bordelektronik, nicht?
Das ist das erste. Und das zweite Problem, damit könnte ich ja noch gut leben, aber das zweite Problem ist wohl, dass der Luftkanal hinterm Radio, also hinter der Blende, zu dick aufträgt. Das heißt, das normale Radio passt dort gar nicht rein.
Also wenn man jetzt nicht nur sozusagen das Steuergerät der BMW-Audioanlage verwendet.
Richtig.
Ja, okay. Oh,
da hat sich ja richtig was jemand überlegt beim Konstruieren dieses Autos. Es gibt ja wieder so alte Radios, die kannst du kurbeln. Dann läuft es so lange, wie das im Strom hat, und das hältst du dir dann einfach ans Ohr, Thorsten.
Naja gut, okay, aber das ist natürlich nicht integrierbar in das perfekt designte Armaturenbrett.
Ghetto-Blaster-mäßig auf der Schulter. Nee, das ist bestimmt nicht erlaubt. Also was kann Thorsten machen?
Na gut, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also man kann sich natürlich in die Hände eines BMW-Vertragshändlers begeben, der dann mit Hilfe seiner Diagnosegeräte herausfindet, wo es in der Multimedia-Anlage hakt. Ja, dann möglicherweise lässt sich dann durch den Austausch irgendeiner Komponente oder die Erneuerung eines Kabelweges da was machen. Ich würde allerdings mit diesem Problem zu einem der Audiospezialisten gehen und da die Sache mal ansprechen. Die kriegen es in aller Regel deutlich preiswerter hin, und wenn was erneuert werden muss, können die auch Geräte empfehlen, die passen. Also die dann eine geringere Bautiefe haben beispielsweise oder eben von vornherein CAN-Bus geeignet sind. Was es im Einzelnen ist, weiß ich offen gestanden nicht, hier am Telefon, und ich würde es auch wahrscheinlich nicht hinkriegen.
Also, Thorsten, wir drücken die Daumen, denn wir wollen auch im Radio bei Ihnen sein.
Der Hinweis mit dem Audio, mit den Audio-Freaks war da genau der richtige.
Schönen Sonntag.
Viel Erfolg, Thorsten. Tschüss.
Danke, tschüss.
Weiter geht's mit David. Hallo.
Hi.
So, was ist bei Ihnen?
Ich habe einen VW Passat-Kombi, ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so relevant, 2009er Baujahr. Ich habe neulich ein Schlagloch mitgenommen. Da ist auch die Felge verbogen, eine Stahlfelge. Die wurde gewechselt und ich habe immer noch das Profil, also Spur wurde auch vermessen und Querlenker soll soweit okay sein. Also sie wollten auch nicht auf Verdacht was tauschen in der Werkstatt, aber der zieht immer noch nach rechts. Also es war vorne rechts, also habe ich das Schlagloch mitgenommen. Und jetzt ist so die Frage so, was kann man noch machen? Also, die haben jetzt keine 3D-Spurvermessung gemacht. Ich weiß nicht, ob das nochmal, das habe ich wohl gesehen, das wird auch angeboten. Kann man da noch was mehr rausfinden? Oder dann haben sie jetzt am Ende haben sie noch die Räder von der Vorderachse auf die Hinterachse getauscht und meinten, es wäre ein bisschen besser geworden, weil das Profil wohl etwas unterschiedlich abgefahren sein soll, das, was ich nicht gesehen habe.
Also der wird sicherlich, also wenn man jetzt nur die Spur vermisst beispielsweise, die kann ohne weiteres stimmen, aber Sturz und Nachlauf zum Beispiel, die können ein Ding weghaben. Das heißt, das Federbein selber kann verbogen sein. Möglicherweise sogar der Federbeindom. Und da muss man dann eben ein bisschen tiefer eingehen, also richtig eine Fahrzeugvermessung machen. Auch den Achsversatz beispielsweise, Vorderachse zu Hinterachse, dann den Radstand und all das. Da muss man aber in eine Werkstatt gehen, die eben mehr als Mainstream-Reifendienst-Achsvermessung machen kann.
Okay. Ja.
Also ich schätze mal, das wird ein bisschen tiefer sein, tiefer gehen noch der Schaden und billig wird es sicherlich auch nicht.
Okay. David.
Alles klar.
Schönen Sonntag noch.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Kann einem aber doch jetzt gerade schnell passieren, oder? Schlaglöcher ohne Ende. Manche Straßen bestehen nur noch aus Schlaglöchern.
Genau, und Städte und Gemeinden, die arbeiten ja dagegen, nicht? Also da wird intensiv dran gearbeitet an diesem Problem, und zwar in Form von Verkehrszeichen. Da darf man dann teilweise bloß noch 10 fahren. Ich habe sogar schon mal einmal gesehen, 5.
Gibt es also auch schon dieses Zeichen für Schlangenlinien, wo immer schön drumherum fahren? Nee, ne?
Aber es gibt andererseits auch höchstrichterliche Entscheidungen, wo dann die Gemeinde haften muss.
Ach.
Ja, allerdings sehr, sehr schwer nachvollziehbar.
Ah, aber könnte ja für David auch noch ein Ansatz sein.
Ja, aber ich würde ihm das nicht empfehlen.
Nee, hat man sein Leben lang was von.
Davon hat man lange was,
das
stimmt.
Auch sehr schön. Ginge es jetzt darum, am Geräusch des anspringenden Motors zu erkennen, was das für ein Auto ist, dann würden wir jetzt alle gewinnen, wette ich. Los, mach mal an. Ja. Das haben Sie doch auch erkannt, oder? Also das einzige Auto, das, glaube ich, tatsächlich jeder erkennen kann. Ein Käfer natürlich. Und wir stehen unten vor dem Radio 1 Haus neben diesem Käfer. Schön hellgelb ist er und sind einfach mal rausgelaufen aus dem Studio, um uns das eben auch anhören zu können. Es geht aber nicht darum, den Käfer am anspringenden Motor zu erkennen, sondern um eine neue Stadtsafari, die Oldie Käfer Tour Berlin mit Oliver Jeskarek und Olaf Brandenburg. Und die sind jetzt beide mit Käfer hier. Was war das für ein Modell, Oliver?
Ein 1302 von 1971.
Der 1302 zeichnet sich dadurch aus, dass man unter den Kofferraum auch einen Bierkasten kriegt, im Gegensatz zu dem Vormodell. Der hat nämlich eine andere Vorderachse.
Sie können sich schon wieder vorstellen, oder? Sobald Andreas aus dem Studio raus ist, am fahrenden Objekt steht, da glänzen seine Augen und er guckt überall, was er da noch alles entdecken kann. Trabi-Safaris gibt es. Es gibt Stadtrundfahrten mit diesen komischen Zweiradrollern. Es gibt Fahrradrundfahrten. Warum brauchen wir jetzt eigentlich auch noch eine Käferrundfahrt in Berlin?
Weil es, glaube ich, das beliebteste Auto der Welt ist, egal wen wir gefragt haben, ob das Besucher sind aus Mexiko oder aus Shanghai, aus China, alle kennen diesen Wagen. Und wozu, wenn Deutschland Automobilland ist, welches sollte man dann zeigen, das beliebteste Auto?
Gibt es denn irgendwas, was noch besonders ist, was ihr an der Stadt zeigt, Olaf? Oder ist es tatsächlich so, wie man das immer sieht, man fährt durch die Stadt, Brandenburger Tor, Siegessäule und immer mit der Käferkolonne durch die Stadt?
Es ist was Besonderes, weil wir haben auch noch die Kudamm-Tour hinzugepackt. Also wir gehen nicht zu den gängigen Sehenswürdigkeiten, sondern wir haben auch große Geheimnisse. Zum Beispiel in der Kudamm-Tour haben wir etwas, was auch schwer zu übersetzen ist. Zum Beispiel das Wort Bordsteinschwalbe. Das sollen wir mal in 6 Sprachen übersetzen. Das war schon sehr lustig in der Vorbereitung für unsere Touren.
Was heißt es denn auf Chinesisch, wenn der Kollege aus Shanghai ja schon da war?
Da ich die Touren selber nicht moderiere, es war sehr schwierig, sie zu sagen. Aber wir haben es mal versucht. In 6 Sprachen zu übersetzen, weil wir natürlich Touristen aus allen Ländern haben und auch unterschiedliche Live-Moderationen anbieten. Aber das sind so die kleinen Geheimnisse. Aber beim großen Haus Cumberland oder ähnlichen Sachen, das sind auch nicht so gängige Sehenswürdigkeiten. Das heißt, wir verbinden das beliebteste Auto der Welt mit besonderen, wichtigen Highlights, die vielleicht nicht jeder kennt in Berlin.
Andreas hat sich hier schon vertieft in die Fahrzeugbriefe.
Genau, Stichwort deutsche Geschichte. Ich habe hier nämlich gerade einen wahren Begleitschein für Sendungen nach West-Berlin. Dabei handelt es sich um ein Auto, was aus Wolfsburg in die DDR, nach Ost-Berlin verkauft wurde, wohlgemerkt zu Zeiten, als die Mauer stand.
Und das ist eins, in dem man dann eben so eine Stadtrundfahrt machen kann.
Ganz genau. Dieses Auto habe ich von einer Frau gekauft, aus Alt-Köpenick. Die hatte den Wagen 1963 bei Eduard Winter gekauft, hat sich in jemanden verliebt, der in der DDR lebte und hat den 66 in die DDR überführt. Und von dieser Frau habe ich dieses Auto gekauft.
Man muss ja dazu sagen, diese Idee mit der Stadtrundfahrt, die ist sozusagen die Nachidee. Die Hauptidee ist, dass Oliver leidenschaftlich Autos sammelt.
Ganz genau, ja. Autos mit Boxermotoren. Dazu zählt nicht nur der Käfer, auch noch ein anderes Auto, was wir alle kennen.
Es muss nicht immer ein Heckmotor sein.
Genau. Und daraus ist die Idee entstanden. Aber sie ist eigentlich entstanden. Ich saß in meinem Auto, mir kam die Trabi-Safari entgegen. Es war schönes Wetter. Ich habe gesagt, Mensch, warum kann man das nicht mit Käfern machen?
Ist das jetzt sozusagen die West-Safari gegen die Ost-Safari, also Trabi gegen Käfer?
Nein, wir sind der Meinung, dass es ein Auto ist, was nicht nur durch den Fahrzeugschein hier bewiesen ist, ein deutsch-deutsches Auto ist. Also wir wollen nicht mehr von der Teilung Berlins sprechen, sondern wir glauben, die Trabis gehören zum Straßenbild dazu, aber ein so freundliches, lachendes Auto wie der Käfer begeistert. Wir waren gestern am Checkpoint Charlie, die Leute haben applaudiert. Ich glaube, dass das Lächeln, was man vom Auto erfährt, dann sich in den Augen der Zuschauer auch widerspiegelt und das gehört nach Berlin.
Genau, tatsächlich ist es so niegelnagelneu, dass es gestern eure erste Tour durch Berlin war, gleich mit Applaus gutiert worden. Was muss man denn können, um mitmachen zu dürfen? Weil wenn, dann will man ja selber fahren.
Erstmal muss man
Auto fahren können, genau. Ne? Ja klar.
Aber vor allem, man muss hupen können. Das Hupen ist ganz, ganz wichtig. Wir haben auch überall Schilder, weil die Hupe sich nicht immer noch da befindet, wo sie hingehörte, ursprünglich im Lenker. Manchmal auch auf das Armaturenbrett jetzt verlegt. Man muss also hupen können und man muss gute Laune mitbringen. Das ist eigentlich das Einzige. Man muss auch nicht unbedingt den Führerschein haben, weil wir auch einen alten T2-Bus haben, wo man ohne Führerschein mitfahren kann. Dieses Auto ist immer das Führungsfahrzeug, fährt immer vorweg, dadurch extrem auffällig. Und von dort aus kann man super Bilder machen.
Wie lange dauert die Tour? Und was kostet?
Wir haben ja eine kleine Tour, Kudamm-Tour, die dauert ungefähr eine Stunde, die kostet 19,90 Euro. Und wir haben die Ost-West-Tour, so nennen wir die, das ist die große Runde, die dauert je nach Verkehr 2 Stunden ungefähr und kostet 39 Euro.
So, jetzt such du nochmal die Hupe an diesem schönen gelben Käfer, während ich sage, vielen Dank an Olaf Brandenburg und Oliver Jeskarek, verehrte Radio 1-Hörerinnen und Hörer, hier mit Hupsignal. Sie dürfen mitfahren bei der Safari. Wir verlosen 2 Plätze 0331 70 99 111. Für die Oldie-Käfer-Tour rufen Sie gerne an, wenn Sie sich ansonsten auch darüber informieren wollen. www.oldiekäfertour.de. Also Oldie-Käfer-Tour in einem Wort und Käfer natürlich mit AE geschrieben. Herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Dankeschön. Danke.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Freiwillige Seminare bringen Punkterabatt in Flensburg. Auch nach der Reform der Flensburger Verkehrssünderdatei sollen Autofahrer die Möglichkeit haben, Punkte durch die Teilnahme an freiwilligen Fahrschulseminaren abzuballen. Nicht zu verwechseln mit dem sogenannten Idiotentest. Den muss man ja machen, wenn man bestimmte Dinge sich hat auf sein Konto schreiben lassen. Diesen hier, den kann man machen. Für jeden Kurs sollen 2 Punkte vom Konto gestrichen werden. Autofahrer können aber nur alle 5 Jahre auf diese Weise Punkte löschen. Eigentlich hatte Herr Ramm Sauer das nicht sozusagen mit durchschleppen wollen, diese Regelung, musste aber offensichtlich da doch nachgeben. Wie findest du das? Ist das in Ordnung, sozusagen so Fleischbienchen sammeln?
Finde ich sehr in Ordnung, denn wer längere Zeit Auto fährt, bei dem schleichen sich auch kleine Macken ein. Man gewöhnt sich eben an irgendwelche Nicklichkeiten und die sind unter Umständen dann gefährlich für den Führerschein. Und da kann so eine Nachschulung, so nenne ich es mal, nicht Punkteabbauseminar, sondern eine Nachschulung schon eine Menge bringen. Und das sollte, weil da Missbrauch vermutet wurde, ersatzlos entfallen. Gott sei Dank ist das nicht der Fall. Man kann also auch in Zukunft an seinen eigenen Schwächen arbeiten.
Hast du das schon mal gemacht?
Ich musste es noch nicht, Patrizia.
Von wegen Servicewüste. Die deutschen Kfz-Zulassungsstellen sind laut ADAC viel besser als ihr Ruf. Bei einer Stichprobe in 15 deutschen Großstädten präsentierten sich die meisten Zulassungsstellen laut Automobilclub als modern, bürgerfreundlich und serviceorientiert. Die Zulassungsstellen in Potsdam, Stuttgart und Dortmund schnitten sogar sehr gut ab. Als ausreichend bewertete der Automobilclub hingegen die Behördenleistung in Berlin, Bremen und Magdeburg. Wundert dich das Ergebnis oder bin ich die Einzige, die immer bei der Zulassungsstelle heult?
Nee, aber ich finde auch, es grenzt schon wieder an Berlin-Bashing. Ganz so schlimm, dass sie auf dem letzten Platz landet, ist die Zulassungsstelle, die Zulassungsbehörde in Berlin auch wieder nicht. Die Leute müssen sich natürlich informieren. Man kann online Termine buchen, man kann online Kennzeichen reservieren, man kann natürlich auch online sich ein Kennzeichen schon bestellen vorher. Also all das, was da bekrittelt wird, ist gar nicht so schlimm. Ich brauche 30 Minuten für einen Zulassungsvorgang. Und wenn die jetzt noch in Berlin endlich dazu kommen, dass man auch online die Daten vorab übermitteln kann, dann landen die auch im Spitzenfeld.
Ländliche Mitfahrzentrale will Mobilität sichern. Im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis wurde in den letzten Jahren deutlich am öffentlichen Personennahverkehr gespart. Die Lücke soll jetzt das Projekt Mobilfalt schließen. Eine internetbasierte Plattform verbindet Bus- und Bahnverbindung mit privaten Autofahrten. Also, wenn ein Fahrer regelmäßig oder auch nur mal ab und zu eine Strecke anbietet, das ist egal, bekommt dann pro Kilometer einen Zuschuss von 30 Cent. Der Mitfahrer zahlt in der Pilotphase ungefähr 1 Euro pro Fahrt und kann ebenso auch ohne Auto und ohne genügend Busse und Bahnen übers Land kommen. Gute Idee, Mitfahrzentrale reloaded.
Ja, exzellente Idee. Ich warte nur auf den Moment, wo dann wieder Lobbygruppen, die öffentlichen Personennahverkehr anbieten, dagegen schießen, weil sie nämlich irgendwann dann gänzlich ohne Einnahmen sein werden, weil diese selbstorganisierten Verkehrssysteme sicherlich tausendmal besser funktionieren werden.
Mit dem Trecker nach Mallorca. Seit Montag ist der überzeugte Landmaschinenfan Winfried Langner mit seinem Traktor namens Robert unterwegs. Knappe 1900 Kilometer will er mit seiner persönlichen Höchstgeschwindigkeit von 18 Kilometer pro Stunde hinter sich bringen. Startpunkt war sein Heimatort Lauenförde im Süden Niedersachsens. Sein Ziel ist Mallorca. Warum er das macht? Einfach so, um mal Urlaub zu machen und weil er langsames Reisen gut findet. Toll, oder?
Beneidenswert. Ich möchte auch einmal so viel Zeit haben, um von A nach B zu kommen.
Also, wenn er Montag losgefahren ist, ist er jetzt wahrscheinlich noch irgendwo bei Kassel. Wenn er dann erstmal ins Ausland ist, dann versuchen wir den mal anzurufen, würde ich sagen.
Ja, bin ich dabei.
Ja.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Ich bin morgens immer müde von Lying. Bei Radio 1 sind sie ja sowieso geliebt. Und seitdem sie diesen von Trude Herr Song refreshed haben, sind sie überall der Hit. Ihre neue Platte hat es neulich sogar ins Heute-Journal zu Klaus Kleber, der dann ganz jugendlich auf seinem Moderiertisch saß, geschafft. Und die Lying-Sängerin Nicola Rost ist heute in der Sonntagsfahrer-Mitfahrzentrale, denn die neue Single Nacht für Nacht könnte sowas wie eine neue Autofahrerhymne werden. Fenster runter, Drehzahl rauf, geradeaus, die Spur rast auf mich zu, es zischt und brummt und knallt, während ich höher schallt, in meinen Haaren tobt der Wind. Andreas nickt und lacht und lebt schon mal mit und am Telefon begrüße ich Nicola Rost jetzt bei uns in der Mitfahrzentrale. Hallo.
Hallo.
Alles ausgedacht oder machst du wirklich solche Auto-Nachts-Rauschfahrten?
Also, das könnte ich mir gar nicht so ausdenken. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt, sag ich mal. Aber auf jeden Fall fahre ich gerne oder kann ich Autofahren eigentlich abgewinnen und finde irgendwie so dieses sich weit über seine natürlichen Fähigkeiten hinaus beschleunigen können, finde ich auf jeden Fall hat Sexappeal.
Wenn da steht, Drehzahl rauf, Gas geben, ist denn das dann auch tatsächlich quasi von innen heraus dein Ernst? Heutzutage ist ja sowas nicht mehr PC. Wenn ich sowas erzähle, dann heißt es immer, ja du bist ja auch schon ein gewissenloser Raser.
Also fährst du so, dass der Motor kreischt?
Naja, es ist ja auch so, also es ist so, dass ich noch nie ein neues Auto hatte, sondern immer nur mit solchen Büchsen unterwegs bin. Und da muss man natürlich ganz schön draufhauen, dass da irgendwie noch was rauskommt.
Also ja.
Also ja, aber wie gesagt, ich hab's auch ein bisschen, ne? Es ist ja fast comichaft cool, so dieser Song ist ja auch, spielt ja auch mit allen so Männer-Macho-Auto-Klischees, die mir so eingefallen sind.
Und absurderweise ist dir der Song gar nicht im Auto eingefallen, sondern am Schreibtisch?
Ja.
Wie geht das denn?
Wie geht es? Es ist mir beim Autofahren natürlich habe ich dieses Gefühl irgendwie verspürt und gedacht, dass das irgendwie geil wäre, dann einen Song drüber zu machen. Und dann saß ich aber am Computer und habe den Song geschrieben und da hat sich dann dieser ganze Text irgendwie ergeben.
Und wenn du sagst Männer-Macho-Klischees, hast du dann festgestellt, sind wirklich Männer Macho oder kannst du dich da auch wiedererkennen? Tape rein, Musik an, Gang, mein Wagen schießt über den Asphalt, dreh den Bass auf, spür den Motor in meinem Bauch und so weiter. Andreas grinst schon wieder und lebt mit.
Nee, natürlich kannst du dich da wiedererkennen. Ich fand es eben witzig mit diesem, der ganze Song hat ja auch so eine Attitüde, die so richtig so einen auf dicke Hose macht. So dieses Fenster runtergekurbelt, Arm draußen, alle wissen lassen, dass man irgendwie den fettesten Motor hat. Und damit habe ich gespielt. Aber natürlich ist es auch was auch mir Spaß macht. Da ist ja auch ein Zwinkern bei. Aber auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall, Nicola, ist ja, wenn man den Song hört, entsteht vor meinem inneren Auge natürlich sofort ein Film, regelrecht. Und da fragt man sich natürlich, wenn man das Video zu dem Song sich ansieht, da sind gar keine Autos drin. Denke ich, Moment, ist das vorläufig? Kommt noch was? Oder ist mit Absicht kein Auto drin?
Nee, ist mit Absicht kein Auto drin, weil ich nämlich genau das fand, dass wenn man den Song hört, der ist ja schon total bildreich getextet, dass jeder Zuhörer eigentlich schon seinen eigenen Film vor den Augen hat. Und ich wollte dann nicht das einfach nur noch bebildern, genauso wie es schon beschrieben wird, sondern ich wollte dem noch so was anderes hinzufügen. Und was ja auch klassischerweise zu Autofahren gehört, ist Autoschlüssel suchen. Also bei mir auf jeden Fall.
So, nachdem wir jetzt schon erfahren haben, dass du auch so ein dicke Hose-Autofahrtyp bist, hat das mit der dicken Hose ja direkt in der Fahrstunde angefangen. Da bist du nämlich voll dicke Hose fast in den Graben gefahren.
Ja, weil ich die CD wechseln wollte.
Erzähl mal, wie denn das passieren konnte, dass du als Fahrschülerin überhaupt auf die Idee kommst, die CD zu wechseln.
Na, wir waren auf Überlandfahrt und Fahrlehrer haben ja auch, ich will jetzt nicht ihr Fahrlehrer verunglimpfen, aber ich habe schon oft gehört, dass Fahrlehrer dann auch eben manchmal so ein bisschen wegdämmern, wenn sie das Gefühl haben, die Schülerin oder der Schüler hat es eigentlich schon so ein bisschen im Griff. Und wir waren auf Überlandfahrt in Brandenburg. Mein Fahrlehrer ist so langsam am Wegnickern rechts von mir. Und die CD, die ich mitgebracht hatte, war zu Ende und die anderen lagen auf dem Rücksitz. Und dann dachte ich, ich drehe mich jetzt einfach ganz kurz um und greife dahin. Und während ich mich umdrehte, ging auch meine Hand auf dem Steuer auch mit so in diese Richtung.
Ja.
Das hatte ich noch nie ausprobiert, so lange war ich dann eben auch nicht am Steuer. Und dann waren wir schon so mit dem Vorderreifen im Straßengraben. Und dann ist er aufgewacht und dann mussten wir erstmal rechts ranfahren und er musste einen rauchen und meinte, dass ihm in 30 Jahren nicht passiert, dass wir wirklich fast gegen den Baum gefahren sind.
Unterm Strich hast du den Lappen dann aber irgendwann ja doch gekriegt und bist dann auch sofort quasi mit dem Auto deiner Eltern losgefahren. Wohin?
Ja, ich habe, weil er auf jeden Fall waghalsig, ich bin nach Hause gekommen, bin den Wagen genommen und bin dann in die Stadt gefahren. Also ich bin ja in Reinickendorf groß geworden, dann hat man so die Stadt, war sozusagen der Alex. Und ich habe meine beste Freundin geschnappt, Fenster runter, Musik an und gleich auf den Alexanderplatz, wo ich noch nie war vorher. Und dass ich überhaupt heil wieder nach Hause gefunden habe, grenzt an Wunder.
Das finde ich toll, dass der Satz anfing mit, ich war abenteuerlustig, ich bin zum Alex gefahren. Dein erstes Auto ist zugleich das, was du immer noch hast, nämlich ein Smart. Ja. Bist du so eine wahnsinnige Autopflegerin? Andreas würde da sagen Ohrreinigerreinigerin, die dann da mit dem Stäbchen am Auto rum,
Q-Tips,
ja. Genau. Oder warum bist du bei dem geblieben?
Also ich finde, das ist in erster Linie ein Gebrauchsgegenstand, ehrlich gesagt. Meinem Auto sieht man sein Alter an, muss ich leider sagen. Und ich war schlicht zu faul. Ich finde, so sich sowas neu anschaffen ist meistens ziemlich nervig, weil man sich irgendwie dann so, also weil ja auch so der Gebrauchtwagenmarkt ist ja potenziell der wo man irgendwie am ehesten übers Ohr gehauen wird.
Du, ich glaube, das bietet Stoff für neue Liedtexte, wenn du dich da erst draufschmeißt auf diesen Markt.
Meinst du?
Ja, definitiv.
Ich lese auch gerne mal drüber dann.
Kommst du jetzt noch in den Mitfahrercheck? 5 Sätze, die wir beginnen und die du vervollständigen musst.
Okay.
In meinem Smart liegen rum?
Oh Gott. CDs, Taschen, Glühbirnen, Zeitungen, Kaffeebecher, Krümel. Taschen.
Okay.
Taschen diverse.
Wenn ich im Stau stecke, dann?
Dann ärgere ich mich immer, dass ich nicht auf einem Fahrrad sitze und an daran vorbeifahre.
Wenn die anderen Line-Mitglieder mit mir Auto fahren, dann sagen sie über meine Fahrkünste, also deine?
Über meine Fahrkünste?
Hm?
Die kennen sie ja schon, da sagen sie gar nicht mehr so viel.
Die sind stumm vor Schreck, oder was?
Nee, da fährt nie einer mit, weil der Wagen so voll ist.
Nein, sie fühlen sich natürlich wie in Mutters Schoß.
Ah, ja,
also,
klar.
Da muss man also sich überhaupt keine Sorgen machen.
Auf meinem Führerscheinbild sehe ich aus wie?
Wie 18.
Wenn ich ein Auto wäre, dann ein?
Dann ein... Oh, wahrscheinlich eine Familienkutsche mit 300 PS.
Nicola Rost von der Band Lying. Wenn irgendjemand mal eine Glühbirne braucht, bei ihr liegen aus unerfindlichen Gründen welche im Auto rum. Und der Song, der uns dazu gebracht hat, sie heute in die Mitfahrzentrale einzuladen, den hören wir jetzt natürlich auch noch, Nacht für Nacht. Jetzt yeah. Ist noch der Moment, wo du so zum Auto gehst. Achtung, Tür auf. Los geht's. Danke dir.
Tschüss, Nicola.
Musik
Nacht für Nacht.
Von Lying. Nacht für Nacht. Du bist quasi so mit gecruised, ne?
Genau, ich denke immer, es ist eigentlich mein Lied. Ja?
Alle Macho-Punkte passen also genau auf dich auch.
100%. Ich habe immer, die linke Seite ist immer sonnengebräunt, ja, mein linker Arm, weil der immer raushängt.
Allerdings, mich wundert diese Sache, dass du die wirklich jetzt behauptest, für dich in Anspruch nehmen zu können, dass du aufs Gas trittst. Das immer, wenn ich dich sehe. Naja, ich sag mal, Zone 30 ist für dich überall.
Ja, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich muss dafür auch nicht zur Führerschein-Nachschulung.
Nee, genau, du hast es jetzt nur so in deinem Kopf, ne?
Du, alles zu seiner Zeit, Patrizia. Wir können jetzt mal auf der Nordschleife treffen, ja? Da siehst du nur zwei fette Auspuffrohre, das sage ich dir jetzt schon.
Wir kommen zum nächsten. Autos, die auch im Wasser fahren können, ja. Also dann schwimmen, ja? Wir lesen seit mehreren Monaten zu Hause Robby Dobby und das Flieverdüt und finden das natürlich ganz toll, hätten sowas auch gerne.
Glaube ich.
Wurde schon beschlossen, ja. Ob wir das jetzt nicht auch bald haben könnten. Wie ist das eigentlich? Wird sowas mal, was meinst du, wirklich so Standard oder bleiben da Spinnereien?
Nein, nicht Spinnereien nicht, die sind ja realisiert worden. Also Amphibienfahrzeuge, die sowohl zu Lande als auch zu Wasser sich fortbewegen können. Allerdings sind die natürlich...
Ich sehe die nie.
Naja, eben. Weil die unglaublich aufwendig sind, technisch aufwendig, damit auch teuer, wartungsintensiv. Und naja, die Zulassungsvorschriften in Deutschland, die sind eben so, wie sie sind. Man muss einen Bootsführerschein haben und einen Autoführerschein und eine Bootszulassung und eine Autozulassung und. Und am Ende, wann fährt man denn dann schon mal so einfach schnell durchs Wasser? Ja, wenn man jetzt in Gato wohnt und auf der anderen Seite arbeitet, dann könnte man vielleicht über den Wannsee fahren.
Doch, aber das Wasser in den Schlaglöchern hat irgendwann auch eine gewisse Tiefe. Da ist es erforderlich. Naja, heute in unserem Fahrzeugbrief auf jeden Fall einer, der sich's getraut hat, gemacht hat, um nämlich was zu erreichen. Hier die Geschichte vom Aquada.
Der Fahrzeugbrief.
The first giveaway that this is not your average car is that it has no doors. You step into it like a boat. And then there's the steering wheel. It's in the middle of the dash. Thankfully, the controls are pretty much like a standard car.
Mit Telekommunikationsprojekten und einer eigenen Handelsbank hat es Alan Gibbs in den 90er Jahren zum mehrfachen Millionär gebracht. Der Neuseeländer verfügt über das notwendige Kleingeld, um sich beinahe jeden Wunsch erfüllen zu können. Ein Problem lässt sich aber auch mit Geld nicht aus der Welt schaffen. Das Sportboot des Millionärs muss stets mit einem Hafentrailer zeitraubend zu Wasser gelassen werden. Als Lösung des Luxusproblems kommt für Alan Gibbs nur ein Amphibienfahrzeug in Frage, das sich bequem von der Straße direkt ins Wasser lenken lässt. Sarah Furtwängler, Managerin von Autocom Associates.
Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte schon mal die Chance, in einem dieser frühen Prototypen mitzufahren. Man fährt wirklich von Land auf Wasser ohne einen Stopp. Man fährt einfach raus und während man rausfährt, verwandelt sich das Auto von einem Sportwagen, den man nicht äußerlich ansieht, in ein Speedboot.
Doch alle bisher existierenden Schwimmautos scheitern an den hohen Ansprüchen des Millionärs. Im Wasser schaffen sie kaum mehr als 10 Kilometer in der Stunde. Alan Gibbs beschließt deshalb, ein eigenes Amphibienfahrzeug namens Aquada zu bauen.
Das ist das Faszinierende am Aquada selbst, dass er aussieht vom Design wie ein Sportwagen. Man sieht nichts. Und dann eben diese patentierte Technik von Gibbs Technologies, dass sich die Räder einfahren innerhalb von 10 Sekunden und schon ist man Speedboat auf dem Wasser. Und man kann Wakeboarder und Wasserskifahrer ziehen. Also es erfüllt alle Funktionen eines Sportboots.
Gemeinsam mit Chefingenieur Neil Jenkins konstruiert Gibbs in einem eigens gegründeten Automobilwerk einen offenen, schwimmfähigen Roadster, der auf dem Wasser eine Spitzengeschwindigkeit von über 50 Kilometern pro Stunde schafft. Im Jahr 2004 überquert Gibbs britischer Millionärskollege Richard Branson mit dem knapp 220.000 Euro teuren Aquada den Ärmelkanal in der Rekordzeit von einer Stunde und 40 Minuten.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief.
Tandemfahren ist ja eigentlich ziemlich uncool. Wenn ein Pärchen erst so weit ist, sich ein Tandem zu kaufen, dann sollte man ganz schnell Abstand nehmen. Aber Studenten aus Zürich sind gerade dabei, das Tandem zum quasi coolsten Ding ever zu machen, als neues Human Power Vehicle der Superlative. Die Fahrer sitzen nicht schatzimäßig hintereinander, sondern wie im Doppeldecker und das Ganze ist ummantelt mit einem windschnittigen, futuristischen Design. Seit 8 Monaten tüfteln 9 Maschinenbaustudenten der ETH Zürich an dem Doppeldecker-Liegerad. Ihr Ziel, nichts weniger als den Weltrekord zu knacken. 100 Kilometer in der Stunde Ende Juli auf dem Lausitzring sollen geschafft werden.
Und für den dazu optimalen Antrieb ist Mathis Stolz zuständig und der ist jetzt hier bei uns bei den Sonntagsfahrern. Schönen guten Tag, Mathis.
Schönen guten Tag aus Zürich.
Was soll das eigentlich, ein Renntandem?
Was das soll, ist im Prinzip, dass wir uns verschrieben haben, grüne Mobilität etwas anspruchsvoller zu gestalten. Und wir bauen ein Fahrrad, mit dem wir die Marke von 100 Kilometern in einer Stunde knacken wollen. Und den positiven Trend, den wir in den letzten Jahren sehen, sprich das Fahrradfahren wird immer attraktiver, mitzugestalten.
Die Idee kam tatsächlich einem ihrer Kommilitonen, als er mit dem Fahrrad nach Frankreich fahren wollte und der Gegenwind so genervt hat. Also genau. Was Windschnittiges. So, man, jetzt seid ihr Studenten im 5. oder 6. Semester. Wie seid ihr denn dann darauf gekommen, daraus direkt so eine Projektarbeit und dann auch noch mit dem Knacken eines Weltrekordes zu verbinden, draus zu machen?
Genau, die Aerodynamik war das eine, also die kleine Metapher, die Sie gerade erzählt haben. Das andere ist aber, dass wir die Rahmenbedingungen haben an der ETH Zürich, dass man im 5., 6. Semester ein Projekt machen kann, also ein Fokus, das sich auf 2 Semester ausdehnt. Und in diesem Fall war es möglich, frei ein Thema zu gestalten. Also Studenten haben die Möglichkeit, sich bei der Themenwahl zu beteiligen. Und die Idee war es im Prinzip hier, das technische Wissen, was wir in den letzten 4 Semestern, 5 Semestern erhalten haben, auch anzuwenden und vor allem neue Materialien auszuprobieren und neue Themen sich zu erarbeiten.
Mit einem Tandem, wie man das so kennt, wenn Schatzi vorne, Schatzi hinten dann da drauf sitzen, hat das Ganze ja wirklich gar nichts mehr zu tun. Also ummantelt wirklich mit so einer Kunststoffhülle, die eben die Windschnittigkeit erlaubt. Genau. Und ich habe eben Doppeldecker-Tandem gesagt, das ist nicht ganz richtig, denn eigentlich ist es eher so eine versetzte Fahreranordnung. Einer sitzt und der andere liegt.
Es ist so, also die Rücklingsposition, das Liegen ist schon das, was es, glaube ich, am genauesten beschreibt. Also Doppeldecker ist auf jeden Fall, geht dahin. Also der vordere Fahrer ist etwas aufrechter positioniert, damit er einfach sehen kann, weil er hat die Beine natürlich noch vor sich. Wenn er komplett liegt, kann er nicht sehen. Das heißt, er braucht noch ein Sichtfeld.
Aber der andere liegt auch nicht wie beim Liegefahrrad, sondern sozusagen umgekehrt. Also er hat den Kopf am Po des anderen und strampelt nach hinten.
Fährt
genau,
rückwärts.
Das kann man sich so vorstellen.
Warum?
Das haben wir ermittelt aus verschiedenen Tests. Also wir haben von Anfang an sehr stark mit den Sportlern zusammengearbeitet, weil es ist natürlich eine Maschine für den Menschen. Und da haben wir ermittelt, was sozusagen die dichteste Packung ist, die man realisieren kann, die noch die Ergonomie noch fordert. Und da hatten wir zum Schluss 2 zur Auswahl und die hat sich dann aus den Tests mit den Sportlern als die beste herausgestellt.
Aber warum kommt man jetzt auf eine Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde oder sogar noch mehr? Die stromlinienförmige Außenform, okay. Die Leistung der beiden Radfahrer, die ist aber ja auch begrenzt. Also 100 Kilometer für ein Fahrrad aus eigener Kraft ohne Schrittmacher ist ganz schön.
Genau, das ist ganz schön und das ist ja auch das Spannende an diesem Projekt. Aber wir haben da in der Systemmodellierung modellieren wir die Fahrt des Fahrzeuges mit den Konstanten und mit den Variablen, die wir haben, also mit den Randbedingungen, die wir aufstellen und mit den Leistungen der Fahrern und mit den Gewicht und mit den Wirkungsgraden. Also es ist eine Riesenkette, die sich da ergibt. Können wir berechnen, dass wir den aktuellen Rekord, der bei 93 Kilometer ungefähr in der Stunde liegt, knacken können.
Es klingt ja schon raus, es seid nicht ihr, die dann da in den Sattel steigen und sitzend liegend fährt, sondern die Athleten, also richtig einen Rennstall aufgebaut. Wie habt ihr die denn gecastet, so nach dem Jockey-Prinzip? Wer am kleinsten und leichtesten ist, der passt gut in die dichteste Packung?
Ja, das war auch mal ein Ansatz. Wir haben dann eine starke Zusammenarbeit mit Sportphysiologen, auch von der ETH Zürich, die das für uns übernommen haben. Und da kommt es wirklich primär auf die Leistung an, die Fahrer im Schnitt auf eine Stunde halten können. Also die Durchschnittsleistung war das erste Kriterium, nachdem wir geguckt haben. Und dann kamen natürlich auch Sachen wie die Größe und so weiter. Also das Fahrzeug muss natürlich passen. Die Leute müssen reinpassen in das Fahrzeug.
Ungedopt.
Ungedopt natürlich. Es gelten die Regeln des IOCs, also des Olympischen Komitees.
Was auch noch interessant ist, ihr habt das gesamte Projekt eben als Studenten selbst organisiert, hast du erzählt, mit Crowdfunding. Ihr braucht jetzt für den Weltrekord auch noch Geld, etwas über 3.000 Euro, habt schon so etwa über 1.000 Euro aus der Crowd gefundet. Wie sind denn so die Reaktionen von den crowdfundenden Leuten? Warum machen die da mit? Was haben die denn davon, dass ihr da euch ein windschnittiges Fahrrad baut, mit dem man besser nach Südfrankreich kommt?
Das, was uns auf jeden Fall sehr hilft, ist auf jeden Fall die allgemeine Begeisterung, die wir jetzt sehen, vor allem in den urbanen Bereichen, was das Fahrrad angeht. Also das sieht man in Berlin, in Hamburg, in Zürich auch vor allem. Und das hilft uns auf jeden Fall sehr. und natürlich noch einfach das, die Begeisterung für die Technik, für die Menschen, für alles, was dahinter steckt. Das ist natürlich auch ein Kreis von Leuten, der sich kennt. Also wir kriegen auch viel Unterstützung.
Was habe ich davon, wenn ich crowdfunde, wenn ich mitmache, euch unterstütze?
Da gibt es einen Katalog, der die Leistung sozusagen verknüpft mit dem, was man dann kriegt. Da kann man ein T-Shirt kriegen zum Beispiel. Man kann für eine gewisse Summe kann man auch dabei sein beim Rekordversuch. Und kann man gucken auf 100-days.net und dann CEO suchen. Und dann findet man das alles da aufgelistet. Und wir sind jetzt bei knapp 50%.
Vielen herzlichen Dank. Mathis Stolze von der ETHC Zürich, die am Doppeldecker-Liegerad der Extraklasse und Supergeschwindigkeit bauen. Ende Juli dann der Versuch auf dem Lausitzring. Ich denke, wir werden davon berichten.
Ja, hoffe ich doch. Herzlichen Dank für das Interview.
Gerne. Tschüss.
Tschüss, Mathis.
Audienz beim Autopapst.
So, und los geht es mit Sabine. Hallo.
Hallo.
Wie können wir helfen?
Ich fahre einen VW Caddy, 75 PS, ein Diesel. Und der war schon zweimal in der Werkstatt und der rußt fürchterlich. Also immer im zweiten Gang, wenn ich beschleunigen will, zieht er auch nicht richtig. Und zieht dann irgendwann los und hinter mir bleiben alle Autos zurück, weil sie es nicht
ertragen. Also denken wir, ist denn diese Tussi genau, mein schwarz?
Machen die Nebelscheinwerfer an.
Ja, genau. Und,
Andreas, hilf Sabine, du hast doch schon eine Idee.
Ja, ja, na klar. Also grundsätzlich...
Kann ich noch kurzen Zusatz?
Ja.
Das Auto hat irgendwann, kam die Motorlampe in Gelb. Ich habe das Auto in der Werkstatt gehabt, die haben Fehler eingelesen, haben gesehen, Luftmassenmengensensor...
Luftmassenmesser.
Genau der, dass es der ist, den haben sie ausgetauscht. Mhm. Dann zog das Auto ein bisschen besser, aber ich bin, glaube ich, schon ganz lange so ganz schrecklich gefahren, dass ich schon gar nicht mehr wusste, wie der eigentlich fahren
muss. Wie er eigentlich fahren muss. Es ist auch möglicherweise multikausal. Ja? Also kann mehrere sich überlagernde Fehler haben. Also mit dem Luftmassenmesser, das ist schon mal sehr gut. Ja? Wenn man überhaupt einen Fehler auslesen kann und den dann auch zielgerichtet repariert, ist immer also mehr als die halbe Miete. Was aber in deinem Fall wahrscheinlich eine Rolle spielt, ist einmal die Abgasrückführung. Ja, also das ist so ein Instrument, was im Motor eingebaut ist, um die Abgasqualität zu verbessern, was in der Praxis aber nach einer bestimmten Zeit die Abgasqualität eher verschlechtert. Die sorgt nämlich dafür, dass ein Teil des Abgases dem Frischgas wieder zugemischt wird. Dadurch gibt es aber nicht genügend Sauerstoff, um das eingespritzte Kraftstoffvolumen zu verbrennen. Und es verbrennt deswegen nicht vollständig und es entsteht eine Menge Ruß. Das ist die eine Vokabel, die ich mir merken würde. Abgasrückführung.
Okay.
Mit den Folgeschäden, die da eine Rolle spielen können. Also wenn die defekt ist, gibt es irgendwelche Verkokungen, Verstopfungen. Und dann würde ich auf jeden Fall noch die Ladedruckregelung beziehungsweise auch den Ladedruck des Turboladers kontrollieren lassen. Das kann man messen. Und die Turbinenverstellung, weil das ein VTG-Lader ist, ein variabler...
Sabine, sind Sie noch bei uns?
Ich bin schon sehr fit. Ich höre ganz gespannt. Ja,
diese modernen Dieselmotoren, die sind einfach Chemiefabriken. Das sind gar keine Motoren mehr, streng genommen. Und die haben natürlich... Fehlermöglichkeiten wie der Hund Flöhe. Ja.
Sabine,
ja,
mitgeschrieben?
Noch, bei diesem Baujahr vier Injektoren und die sind auch abgedichtet worden, weil da auch der Verdacht bestand, dass deshalb...
Dass die nachtropfen, genau. Und genau. Das hätte ich jetzt zum Schluss noch gesagt, aber dann erledigt sich das.
Das ist auch schon... Ja, super, vielen Dank.
Tschüss.
Alles notiert. Okay.
Ey, da habt ihr ja voll ein Fachgespräch geführt,
ja.
Ne?
Du, sowas gibt's.
Ja, aber dir fällt dann auch gar nicht auf, dass doch meistens du alleine redest bei den Fachgesprächen. Hallo Rudolf.
Ja.
Oh, der Andreas freut sich schon auf Sie. Er weiß aber noch nicht, was los ist. Was ist denn los?
Zum Turbolader. Mir ist mal ein Sassorak beim Start, das ist in Grönland, mit dem Flugzeug abgepfiffen. Seitdem will ich nichts mehr mit Turboladern zu tun haben.
Also haben Sie ein anderes Problem jetzt. Welches denn?
Genau. Ich habe einen schönen alten E30, der ist auch bekannt, rot und Kombi. Und da ist der Tank undicht. Ich kann nicht mehr voll tanken. Da läuft es raus.
Ja.
Nie weiter schlimm. Außer, dass es mal aus dem Auspuff klopft, aber gut.
Naja, also ich hätte keinen Spaß daran, immer hinter einem tröpfelnden Tank herzulaufen oder herzufahren.
Die Frage ist jetzt, ist da dadurch der Verbrauch, zieht der sich Luft irgendwie, ist der Verbrauch anders?
Nur in Linkskurven. Ja, weil die Fliehkräfte dann besonders...
Du machst ein... Ey,
Also nur noch rechts fahren mit dem Auto. Okay.
Ja, genau. Ja, man muss sich eben entsprechende Kreisverkehre aussuchen und dann ist der Verbrauch sensationell.
Ja, okay. Das geht. Wunderbar. Patricia, habe ich noch eine Frage. Ich kriege natürlich die Benzindämpfe ins Auto. Kann ich dadurch jetzt legal bedröhnt durch die Gegend fahren und sehr breit werden?
Der Rudolf ist naturbreit, kann er dann von sich behaupten.
All diese ganzen Drogenfragen, die sind genau bei Patricia.
Wieso kriege ich die denn ab, ey? Und dann kauft ihr noch 10 Dufthändchen, dann bist du auch bedröhnt.
Nee, dann hebt der Wagen ab und dann ist die Verbrauchsdaten richtig gut.
Legal zu erwerben. Rudolf, schönen Sonntag noch.
Tschüss.
Ja, alles klar. Danke, tschüss.
Du, die Hälfte klappt das jetzt mit den Rechtskurven.
Ja, es ist ja auch so. Ja, Rechtskurven, der Tank liegt ja in diesem Fall, ich habe Linkskurven gesagt.
Hast du diese Frauenkrankheit mit rechts, links?
Nein, ich habe ja Linkskurven gesagt. Mhm. Und dann drückt eben alles raus, nicht? Aus dem Stutzen. Mhm. So ist das.
Und aber jetzt trotzdem nochmal, kann das gefährlich werden, wenn man da so Dämpfe hat?
Natürlich.
Was macht denn der Rudolf dann da? Ich meine, Dufthändchen hilft ja nicht. Naja, das macht es nur schlimmer.
Ganz einfach, das ist eine ganz einfache Diagnose. Reparieren.
Ja.
Ja, austauschen, neuer Tank, Punkt.
Ja. Man ist auch gutes Fahrradfahrwetter, finde ich. Da hat man die frische Luft.
Und man erspart das teure Ersatzfahrzeug.
Wenn nicht gerade der Verruste vor einem fährt mit der schwarzen Wolke. Ach Mann, die Welt ist ein Kreis. Toll. Und wir sind mittendrin.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.